Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen und ich möchte noch beten, bevor wir auf Gottes Wort hören. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern können und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen und unser Verstehen, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, Martin hat es ja vorhin gesagt, ist gespannt, wie ich diesen Titel heute und den alttestamentlichen Text verbinde und das alles zusammenpasst. Ich habe eigentlich gedacht, so es gibt bei den Titeln, die es manchmal so auf den Programmzetteln gibt, man macht sich, also mir geht es so, wenn ich mal nicht am Predigen bin, ich mache mir dann so meine Gedanken, was steckt denn da wohl dahinter? Und ich dachte eigentlich, bei dem heute ist es vielleicht recht vorhersehbar. Jesus, der Missionar, irgendwie klar, es wird wohl um Jesus gehen. Jesus ist unser Vorbild, wir sollen also so sein wie er. Und da Wolfgang ein ehemaliger Missionar ist, bedeutet das doch ganz klar, wir sollen wie Jesus missionarisch leben oder vielleicht sogar selber Missionar werden. Und ich sage mal so, das ist vielleicht schön auch und ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr nach dieser Predigt genau das mit nach Hause nehmt. Aber das wäre doch ein bisschen zu platt, den Predigttext von heute darauf zu begrenzen oder zu reduzieren. Da steckt doch einiges mehr drin. Und ich möchte den Text zunächst vorlesen. Ihr habt den auch auf euren Programmzetteln. Ich habe jetzt heute, bin ich nicht dazu gekommen, noch eine extra Präsentation zu machen, um das vorne hier lesen zu können. Aber immerhin auf euren Gottesdienstzetteln könnt ihr mitlesen und dann auch immer wieder drauf gucken. Wir finden den Text in Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Ihr merkt schon beim ersten Lesen und vorhin in der Lesung aus dem Matthäusevangelium, hier geht es ja wirklich um Jesus. Zum einen alttestamentlichen Text, diese noch etwas verschlüsselte Prophezeiung und dann im Neuen Testament diese Bestätigung, Jesus verhält sich so, macht genau das, was hier angekündigt wird. Es geht um den verheißenen Gottesknecht, der zum Licht wird für die Heiden. Noch mal zur Erklärung, Heide, das sind jetzt nicht Ungläubige, das sind einfach die Menschen, die nicht Juden sind. Also eigentlich sind wir auch Heiden, aber es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass es man so drunter versteht, das sind die Ungläubigen. Man erkennt hier einen Vers sofort wieder, der ist euch sicherlich auch direkt aufgefallen, weil er auch oft zum Mutmachen hergenommen wird. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Geht es hier wirklich um Mission? Das scheint es doch um persönliche Zweifel zu gehen. Oder was ist hier das Thema? Ich will aber auch hier diesen einen Vers nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern wir schauen erstmal, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Erstmal auch überhaupt dieses Buch Jesaja. Buch Jesaja wird ja immer wieder von Theologen leider auseinandergenommen, also von kritischen liberalen Theologen. Es wird behauptet, dass das Buch Jesaja von mindestens 3 verschiedenen Autoren geschrieben wurde, zu unterschiedlichen Zeiten, und dann irgendein Redaktor hat es dann irgendwann zusammengefügt. Warum wird das angenommen? Weil es werden in dem Buch, also zumindest der Hauptgrund, es werden in dem Buch Voraussagen gemacht, die auch wirklich eingetroffen sind. Und dass solche übernatürlichen Voraussagen grundsätzlich ausgeschlossen werden, muss so eine Weissagung natürlich hinterher, in der späteren Zeitepoche, als man schon wusste, wie das alles ausging, da wurde das dann irgendwie dazu geschrieben. Zum Beispiel wird prophetisch zum zukünftigen Volk in der Gefangenschaft gesprochen und auch schon von der Rückkehr aus der Gefangenschaft, obwohl noch nichts davon zu sehen war. Und da ja scheinbar Gott die Zukunft nicht kennt und niemandem das offenbaren kann, muss das ein Mensch geschrieben haben, der viel später gelebt hat. Ein anderes Argument ist auch, dass Schreibstil und Themen ganz unterschiedlich sind. Für mich ist das allerdings nicht wirklich stichhaltig. Das Vertrauen in die Bibel und letztlich in Gott soll hier geschmälert werden. Eigentlich steht am Ende, Gott gibt es doch eigentlich gar nicht. Ein übernatürliches Wesen, das irgendwie in die Zukunft Voraussagen machen könnte und das auch umsetzen könnte. Ich nehme Jesaja als ein Buch, das von dem einen Propheten Jesaja geschrieben wurde, der natürlich vielleicht den einen Teil mit 25 geschrieben hat und darum einen anderen Schreibstil hatte als später, als er vielleicht einen weiteren Teil mit 50 geschrieben hat. Ich sehe das bei mir selbst so. Ich habe ein Tagebuch geschrieben, als ich so 16, 17 war. Das ist vielleicht komisch für einen Mann, aber damals fand ich das wichtig. Und wenn ich das vergleiche, was ich damals reingeschrieben habe, also außer dass es ein bisschen lustig ist, Schreibstil und Themen, die mir damals wichtig waren, das würde ich heute nicht mehr schreiben und auch anders schreiben. Oder meine erste Predigt als 18-Jähriger beim Abiturgottesdienst und meine Predigt von heute, die würden sich sehr unterscheiden. Und wenn jetzt jemand das nicht hundertprozentig weiß und es literarisch untersucht, würde vielleicht auch zu dem Schluss kommen, das müssen 2 verschiedene Autoren sein. Also das ist hier nicht wirklich stichhaltig. Also es kann hier sein, dass Stile unterschiedlich sind, aber es ist für mich kein Grund daran zu zweifeln, dass hier wirklich der Prophet Jesaja das Buch geschrieben hat und auch tatsächlich von Gott Prophetien bekommen hat in die Zukunft. In eine Zukunft, die noch weit weg war. Man kann das Buch schon gliedern in verschiedene Teile mit unterschiedlicher Thematik. Da ist der erste Teil mit den Kapiteln 1 bis 35. Da finden wir Vorhersagen des Gerichts. Gericht, das nahe bevorsteht. Gericht, das man vielleicht erahnen kann. Und Gericht, das viel später über Israel hereinbricht, weil sich die Menschen nicht ändern wollen. Dann kommt ein kürzerer zweiter Teil, die Kapitel 36 bis 39, das berichtet von einigen Erfüllungen der Gerichtsvorhersagen, und dann Kapitel 40 bis 66, die verheißen den Trost für das Volk Israel in der Gefangenschaft, zusammen mit einigen klaren Voraussagen auf den Gottesknecht, auf Jesus. Und ich habe gerade diese Kritik von Theologen an den Voraussagen gebracht. Dieses Buch antwortet im Grunde auf so eine Kritik. Direkt vor unserem Text ist ein Abschnitt, wo diese Voraussagen ein eindeutiges Argument gegen die falschen Götter sind. Kapitel 41, Vers 26, da steht, wer hat es von Anfang an verkündigt, dass wir es vernahmen? Wer hat es vorher geweissagt, dass wir sagen, das ist recht? Aber da ist keiner, der es verkündigte, keiner, der etwas hören ließ, keiner, der von euch ein Wort hörte. Ja, also diese Götzen sind einfach stumm. Sind nichtig, machtlos, es gibt sie nicht. Und direkt nach diesem Argument, dass falsche Götter keine solchen Voraussagen machen können, schreibt Gott dann durch Jesaja selbst eine Voraussage. Das ist unser Abschnitt, den wir heute uns anschauen. Da geht es ja um das Kommen des Messias in der Zukunft. Und das wird dann quasi mit dem Vers 9 unterschrieben. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Ja, nochmal so eine Bestätigung. Ja, ich mache ja das, was ich auch sage. Und dann fügt er hinzu, so verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Und dieses Neue beschreibt eben dieser ganze Abschnitt. Bevor sie diesen Gottesknecht, den Messias, tatsächlich sehen, beschreibt Gott hier schon mal, wie dieser Messias sein wird, was dieser Gesalbte Gottes tun wird. Und das ist recht unangekündigt. Ja, man liest das so vorher und dann recht unangekündigt kommt dann hier diese Beschreibung des Auserwählten Gottes. Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Dieser Vers erinnert an eine wichtige Stelle im Neuen Testament. Als sich Jesus von Johannes taufen lässt, kommt Gottes Geist auf ihn in Form einer Taube. Und in Matthäus 3, Vers 17 steht dann, und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie im Vers 1 in Jesaja, siehe, das ist mein Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Eine Bestätigung der Voraussage und eine Bestätigung für Jesus. Und auch bei der Verklärung Jesu in Matthäus 17, Vers 5 lesen wir, als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Ich fand es interessant, dass da noch dieser Nebensatz steht, den sollt ihr hören. Das heißt so viel wie, der hat was zu sagen. Hört auf den, der bringt euch meine Wahrheiten. In Jesaja 42, Vers 1 steht da noch der Nebensatz, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Dieser Knecht Gottes hat also nicht nur dem Volk Israel was zu sagen, sondern darüber hinaus. Und das geht eben viel weiter als jeder König in Israel oder jeder Prophet auch in Israel. Es geht an die Heiden, es geht an die Menschen in der Welt. Es hat verbindliche Gültigkeit für alle Menschen. So kann man ohne Zweifel sagen, dass Gott sein Wort hier aus Jesaja in Jesus erfüllt. Dieser Knecht, dieser Auserwählte, an dem Gott wohlgefallen hat, dem er seinen Geist gibt, der das Recht unter die Heiden bringt, auf den man hören soll. Damit ist Jesus gemeint. Vers 2. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Auch das ist eine Prophetie, die in Matthäus 18 ausdrücklich als solche erwähnt wird, das, was wir gerade gehört haben. Ja, er heilte sie alle, wurde vorgelesen, er heilte sie alle, schon mal interessanter Ausdruck, und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was eben in dieser Jesaja-Stelle steht. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor. Was soll man dazu sagen? Jesus war kein Maulaufreißer. Keiner, der laut den Mund aufgerissen hätte und auf sich aufmerksam gemacht hat, der unbedingt im Mittelpunkt stehen will, der hier eine Revolution anzetteln will und irgendwie hier der Leiter von der neuen Religion werden will. Er wollte nicht verehrt werden wie ein Popstar oder ein politischer Befreier oder ein Wunderheiler. Er wollte nicht, dass die Menschen ihm aus der falschen Motivation heraus folgen. Er wollte, dass sie durch ihn in die persönliche Beziehung zu Gott kommen. Es ging ihm ums Reich Gottes, nicht um momentane Bekanntheit und Ruhm. Er wollte auch nicht auftreten als der göttliche Befehlshaber. Wäre auch möglich gewesen. Alles hört auf mein Kommando, ich bin hier Sohn Gottes, jetzt wird hier mal alles anders. Haben sich auch einige gewünscht von seinen Jüngern. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt unseren Vers hier folgendermaßen: Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Interessante Übersetzung. Finde ich auch wiederum sehr treffend, eben aus diesem Hintergrund heraus, dass Gott auch anders auftreten kann. Jesus hätte auch anders auftreten können. Und es macht mir auch irgendwie deutlich, durch christliche Befehle und heiligen geistlichen Zwang, was es leider in christlichen Gemeinden auch oft genug gibt, so kann ich das Handeln von Menschen nur für kurze Zeit verändern. Es funktioniert. Es scheint ja zu funktionieren, darum wird ja immer wieder auch Druck ausgeübt. Es wird manchmal sogar von geistlichem Missbrauch geredet, jemanden durch Zwang und Druck zu bestimmten Handlungen führen. Also es funktioniert schon auch kurzfristig durch Druck. Aber das ist nicht Jesu Art. Jesus wollte das Herz verändern. Und durch das veränderte Herz den ganzen Menschen und sein Handeln verändern. Es gibt ein Lied, das singen wir heute vielleicht nicht mehr so oft, aber das heißt, O Herr, deine Sanftheit löst all meine Bitterkeit. O Herr, deine Lieblichkeit verwandelt die Lieblosigkeit. Das sind die pädagogischen Mittel von Jesus, um uns zu verändern. Und wir tun gut daran, uns daran auch ein Beispiel zu nehmen. Liebevoll. Nicht schreien, nicht Druck, nicht erhobene Zeigefinger, sondern dass wirklich die Liebe unsere Motivation ist. In die gleiche Richtung geht der nächste Vers, der das Handeln des Knechts Gottes beschreibt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Als Jesus hier auf die Erde kam, kam er zu einem Volk, das man gut so beschreiben kann. Geknicktes Rohr und glimmender Docht. Von den Römern besetzt, kein eigenständiger Staat, der Glaube an Gott gedämpft durch die Gesetzlichkeit der Pharisäer. Das Volk war durch viele Umstände wie ein geknicktes Rohr und ein glimmender Docht. Und Jesus kam nicht zum Zerbrechen und nicht zum Auslöschen, er kam um zu retten. Und es ist interessant, über diese zwei Bilder ein bisschen nachzudenken. Ein Rohr, damit ist ein Schilfrohr gemeint, wird durch Gewalt von außen geknickt. Er ist ja so aufgebaut, auch ein bisschen flexibel, dass es nicht sofort durchbricht, aber geknickt durch einen starken Wind oder andere Gewalteinflüsse. Und durch noch mehr Gewalt würde es aber zerbrochen werden. Das tut Jesus nicht. Das, was aufs Volk einstürmte durch fremde Mächte, könnte Gott ganz schnell vollenden und das Volk einfach vernichten. Ja, ihr habt es verdient, ihr folgt mir sowieso nicht, ihr hört nicht auf mich. Aber das will er nicht. Jesus sagt selbst, dass er nicht zum Richten gekommen ist. Das wäre ein endgültiges Zerbrechen geworden. Nein, er kam, um uns zu retten, um uns zu dienen. Aber kriegt man ein geknicktes Rohr wieder gerade? Irgendwie schon, aber eigentlich nicht. Also man kriegt schon wieder gerade, ja, den Knick einfach so raus, dann ist es erstmal wieder gerade, aber die Stelle bleibt instabil. Bei der nächsten Belastung wird es schon wieder einknicken. Genau an derselben Stelle. Und das kennen wir auch in unserem Leben, wenn in unseren Beziehungen untereinander mal ein Knick drin ist. Ich glaube, das kennen wir. Vertrauen wurde missbraucht, verletzt. Da ist ein Knick drin. Man spürt über Jahre, dass da was war, dass da was kaputt ging. Und wenn dann wieder ein Streit kommt, knickt man wieder direkt an derselben Stelle ein. Was macht man mit so einem Knick, wenn der mal da ist? Kriegt man wieder raus? Irgendwie nicht. Ich dachte an zwei Möglichkeiten. Mir sind da zwei Möglichkeiten eingefallen. Man könnte eine Schiene dran machen und so dem Knick, der ja da ist, wieder Festigkeit geben. Man muss fest mit dieser Schiene verbunden sein, eben auch genau an der Stelle des Knicks, dann ist wieder die Festigkeit da. Ich dachte dabei auch an das Gleichnis von der Rebe am Weinstock. Jesus ist diese Schiene, Jesus ist dieser Weinstock. Wir müssen fest mit ihm verbunden sein, dann hindert dieser Knick uns nicht am Leben. Ich glaube, wir kennen das in unserem Leben, dass wir was mit uns rumtragen. Wir wissen, Jesus hat uns vergeben. Wir wissen, das ist unterm Kreuz. Wir haben vergeben und doch, je nachdem, wie intensiv, wie furchtbar oder traumatisch auch so ein Erlebnis war, der Knick ist irgendwie da. Und wir brauchen diese Schiene. Wir müssen uns an Jesus festhalten, uns an ihm festmachen, um an der Stelle nicht immer eingeknickt zu sein und am Leben gehindert zu sein. Die zweite Möglichkeit, an die ich aber gedacht habe, die gibt es auch. Wir wissen auch, dass Jesus uns völlig neu machen kann. Da, wo wir uns selber knicken, da wo uns andere Menschen geknickt haben, da kann Jesus uns ganz neu machen. Die Vergebung, die wir von ihm erfahren, die unsere Beziehung zu Gott wiederherstellt, diese Vergebung kann auch solche Knicks wieder ganz neu machen. Das ist auch christlicher Glaube. Neuschöpfung, was menschlich, da wird mir wahrscheinlich jeder Psychiater sagen, es geht nicht, was menschlich unmöglich ist, ist bei Gott an der Stelle möglich. Beide Möglichkeiten, mit unseren Knicks umzugehen, halte ich für hilfreich. Und ich glaube, ich finde auch Christen, die mir sowohl das eine als auch das andere bestätigen können. Dass sie wissen um diese eine Sache in ihrem Leben, die sie weiterhin belastet, aber dass sie es wissen, an Jesus bin ich fest, an Jesus kann ich leben. Und die anderen Christen, die erlebt haben, von jetzt auf nachher war alles in Ordnung. Vielleicht auch nicht von jetzt auf nachher, aber nach einem Prozess war es wirklich weg. In beiden Fällen ist der Schlüssel die Beziehung zu diesem Gottesknecht, die Beziehung zu Jesus. Auch das zweite Bild, den glimmenden Docht, finde ich gut. Der hat es auch in sich. Hier ist keine Gewalt von außen, zumindest erstmal im Spiel. Einen glimmenden Docht gibt es dann, wenn in der Öllampe das Öl rar wird. Wenn kein Öl mehr drin ist, wenn die Lampe sozusagen ausgebrannt ist. Ja, mit dem Begriff können vielleicht auch manche was anfangen. Ich fühle mich so ausgebrannt im Glauben, im Leben. Da ist kein Öl mehr da. Vielleicht gerade noch so viel, dass eben die Lampe nicht ausgeht. So eine Lampe auslöschen kann man dann, wenn man das restliche Öl noch wegkippt oder den Docht vom Öl wegzieht oder eben abschneidet. Sowas kennen wir vielleicht auch in unserer Beziehung zu Gott. Man beginnt mit voller Lampe, man ist begeistert, man hat sich gerade bekehrt zu Jesus und brennt und leuchtet, genug Öl da. Aber wenn man verpasst, Öl nachzuschütten oder nachfüllen zu lassen, dann wird die Lampe leer. Es passiert, dass Christsein zur Routine wird, und meine Beziehung zu Jesus nicht gepflegt wird, eben dieses Nachfüllen nicht stattfindet. Dann ist es keine lebendige Beziehung mehr, sondern ein Lebensstil, den ich mir angeeignet habe. Ich bin halt ein Christ, ich lebe christlich. Ich weiß, wie ich zu leben habe, zu handeln, zu denken, zu reden. Aber im geistlichen Sinne rauche ich nur noch. Es glimmt nur noch so vor sich hin, ein glimmender Docht. Die Lampe gibt kein Licht und erzeugt keine Wärme. Und auch hier könnte Jesus richten und urteilen und sagen, wie konntest du es denn so weit kommen lassen? Mann, du hättest doch einfach nur zu mir kommen müssen. Ja, ein böser Jesus, der uns böse ist. Aber Jesus wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er ist nicht derjenige. In diesem Bild glimmender Docht steckt ja auch eine Not. Da ist einer kurz davor auszugehen. Quasi in den letzten Zügen. Und er will das natürlich nicht. Und das kann ja auch unterschiedliche Gründe haben, Lebensumstände. Und man muss da gar nicht Schuld dran haben. Er braucht Öl, er braucht Jesus, um vom Glimmen wieder zum Leuchten zu kommen. Und Jesus will, dass wir leuchten. Er möchte uns erfüllen, ausfüllen und sogar mehr geben, als wir brauchen. Und in diesem Vers steckt eben genau diese Hoffnung. Und die Freude, dass Jesus das wirklich tun will. Er möchte uns wieder erfüllen, auffüllen, ausfüllen, dass wir für ihn leuchten können. Und das geht eben wiederum auch nicht ohne Jesus. Auch hier müssen wir uns an Jesus festklammern, vielleicht wieder ganz neu zu Jesus kommen, uns ihm ausliefern und sagen, ja, hier bin ich bin leer, füll du mich. Und Vers 4 zaubert mir dann immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht, weil Jesaja hier was sagt, dass er vielleicht selber gar nicht so richtig verstanden hat oder nicht gedacht hat, dass das wirklich passieren könnte. Er sagt über den Gottesknecht, Vers 4, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Weltweiter Blick. Zunächst redet Jesaja nur davon, dass dieser Gottesknecht selber nicht verlöschen wird und nicht zerbrechen wird. Ja, wir wissen, Jesus am Kreuz, können wir sehen, war geknickt. Und man könnte auch sagen, als er starb, da wurde er zerbrochen, da ist er ausgelöscht worden. Aber wir wissen, dass es nicht so war. Er ist auferstanden, er lebt heute und ist an der Arbeit. Er ist dabei, das Recht auf der Erde aufzurichten. Da, wo sich Menschen zu Jesus bekehren, ihm folgen und seinem Wort gehorchen, da wird das Recht Mensch um Mensch aufgerichtet. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Jesaja hat vielleicht das nur gesagt, um Gottes Größe auszudrücken. Ja, die Inseln überall auf der Welt, die Inseln warten darauf. Vielleicht hat er gar nicht gedacht, dass das so tatsächlich passieren wird. Aber in unseren Tagen ist es so, dass Christen tatsächlich auf den fernsten Inseln von Jesus erzählen, von diesem Gottesknecht. Und für viele ist dieser Vers schon zum Stolperstein geworden. Also ich würde mal sagen im positiven Sinn, zum Stolperstein. Durch diesen Vers wurden viele Christen schon in die Mission gerufen. Und dann auch wirklich auf Inseln, zum Beispiel auf Indonesien. Dort haben es Christen zurzeit nicht leicht, oder den Malediven. Auch da werden Christen verfolgt und doch diese Menschen warten darauf, dass sie von Jesus hören dürfen. Mich hat es mal sehr beeindruckt und vielleicht habe ich diese kurze Geschichte auch schon erzählt, als ich das Lebensbild von dem Indianermissionar James Evans gelesen habe. In dieser Art Biografie berichtet er von einer Begegnung mit einem alten Indianer. Ich denke, es muss Nordamerika irgendwo gewesen sein. Begegnung mit einem alten Indianer. Evans erzählt ihm von Jesus und was Jesus für uns getan hat. Der Indianer hört gut zu. Er ist gerührt davon, dass durch den Tod Jesu wieder jeder zum großen Geist kommen darf. Und dann fragt er, diese Geschichte hört sich an, als wäre sie schon sehr lange her. James Evans antwortet, ja, das ist schon vor vielen hundert Jahren passiert. Darauf sagt der alte Indianer nachdenklich, mein Vater ist gestorben und kannte diese Geschichte nicht. Mein Großvater ist gestorben und kannte diese Geschichte nicht. Alle meine Vorfahren sind gestorben und kannten die Geschichte nicht. Warum kommst du erst jetzt? Die Inseln warten, die Menschen warten darauf, von Jesus zu hören. Nicht erst durch Jesus bekam Gott die Heiden und die Welt in den Blick. Nicht erst seit dem Missionsbefehl möchte Gott, dass sich die Menschen zu ihm bekehren. Gott hatte die Völker schon immer im Blick und war traurig, dass sie nicht an ihn glauben, sondern an nichtige Götzen. Dass Gott in diesem Text auch alle die im Blick hat, die nicht zum Volk Israel gehören, kommt auch in Vers 6 gut heraus. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Könntest du noch mehr auf Jesus hinweisen? Hier wird im Grunde der Auftrag definiert. Der Auftrag Jesu wird definiert. Ich mache dich zum Bund für das Volk. Zunächst mal, der Auftrag wird definiert. Ein Missionar hat einen Auftrag, darum auch der Titel Jesus der Missionar. Er hatte diesen Auftrag, auf die Erde zu kommen und was zu tun. Gott spricht hier, ich mache dich, den Gottesknecht Jesus, zum Bund für das Volk. Interessante Formulierung, ich mache dich zum Bund. Jesus sagt beim Abendmahl, als der Kelch herumgereicht wird, das ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dadurch wird deutlich, der neue Bund wird geschlossen in und durch Jesus. Ich mache dich zum Bund. In Jesus gehören wir zu diesem neuen Bund Gottes. Der Bund besteht in Jesus selbst. Und wieder ist eine Prophezeiung in Erfüllung gegangen. Ich mache dich zum Bund für das Volk. Und er macht ihn zum Licht für die Heiden, zum Licht der Welt. Jesus sagt das von sich in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Na klar ist er es, denn er ist der Gottesknecht, der Auserwählte, wird gemacht zum Licht für die Heiden. Und sein Auftrag ist, die Augen der Blinden zu öffnen. Er hat es ganz wörtlich getan, hat die Blinden geheilt und natürlich darüber hinaus, die, die Gottes Wahrheit noch nicht erkennen können, die Augen öffnen. Das muss von Gott her passieren. Jesus will uns die Augen öffnen und uns auch aus dem Gefängnis führen, aus der Finsternis, wo Gott nicht da ist. Er will uns herausführen in sein Licht, in seine Freiheit. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist noch nicht zu Ende. Gott möchte, dass alle Völker der Erde von ihm erfahren. Und es gibt immer noch Völker und Stämme und Sprachen, die nie von Jesus gehört haben, die geistlich blind sind und falschen Göttern nachlaufen oder sich vor Geistern fürchten müssen. Auch das ist Freiheit, die Jesus schenkt. Ja, wir können in die Welt schauen und diese Völker und Nationen und Sprachen sehen. Wir können aber auch, wir müssen nicht so weit gucken. Es gibt auch Nachbarn, Arbeitskollegen und Schulkameraden. Die leben vielleicht nicht weit weg auf fernen Inseln, aber sind trotzdem innerlich weit weg von Jesus. Es gibt nah und fern immer noch Millionen Menschen, deren Seele im Gefängnis sitzt. Millionen Menschen, die in der Finsternis sind und das Licht Jesu brauchen. Jesus war der erste Missionar. Er hat den Auftrag, seine Mission ausgeführt und die Grundlage gelegt, dass wir Missionare sein können. Und der Auftrag gilt uns. Wir sollen Missionare sein. Und Jesus ist uns da ein Vorbild als Missionar. Ihr merkt, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist genau so. Darauf läuft es hinaus. Jesus ist unser Vorbild als Missionar. Er hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen und kam zu den Menschen, die ihn brauchten. Vielleicht ruft Gott auch uns, die Herrlichkeit unserer Couch zu verlassen, die Herrlichkeit Deutschlands zu verlassen, je nachdem, ob ihr das so seht, ne? Um hinzugehen zu den Menschen, die ihn brauchen. Gott hat seine Verheißungen und Versprechen in Jesus erfüllt. Das sehen wir im Leben von Jesus. Darum können wir auch gewiss sein, wenn wir für Jesus unterwegs sind, dass Gott seine Versprechen halten wird. Dann sehen wir an Jesus, er tat alles aus Liebe. Nicht aus Rechthaberei, sondern aus Liebe. Auch das ist ein Vorbild. Wie soll ein Missionar, wie sollen wir von Jesus zeugen? Aus Liebe, mit Liebe, in Liebe, liebevoll, nicht rechthaberisch. Auch hier muss Liebe unsere Motivation sein. Und dann wir durften erleben, wie Jesus vergibt, also wie Jesus unser Leben gegeben haben. Wir durften erleben, wie er unsere Verletzungen, inneren Verletzungen heil macht. Vielleicht ist er immer noch dabei. Aber wir dürfen das erleben. Das dürfen wir den Menschen ohne ihn nicht vorenthalten. All das, was wir in Jesus haben, will Jesus durch uns zu den Menschen bringen. Und wenn wir das nicht aus den Augen verlieren, dann kann das geschehen, was Jesaja nach unserem Text in den Versen 10 und 12 ausdrückt. Singt alle dem Herrn ein neues Lied. Noch am äußersten Ende der Erde preist seinen Sieg. Rühmt ihn alle, die auf dem Meer fahren und alles, was darin lebt. Rühmt ihn, ihr Menschen, alle der ganzen Erde. Sie alle sollen dem Herrn die Ehre geben. Auf der ganzen weiten Erde sollen sie ihn als Sieger preisen. Amen. Ich möchte beten. Wer möchte, darf auch dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist, dass du uns lieb hast, dass wir dir folgen dürfen, dass du an unserer Seite bist und dass wir in dir leben dürfen. Jesus, und wir sehen an dir, was es bedeutet, Missionar zu sein. Wir sehen es an deiner Liebe, wir sehen es an deiner Hingabe, wir sehen es daran, wie Gott sich durch dich offenbart hat und zu seinen Verheißungen und Prophezeiungen stand. Und so dürfen auch wir, Herr, darauf stehen, was in der Bibel steht, was in Gottes Wort steht, und dürfen damit rechnen, dass du treu bist und dass du uns beistehst. Ich bitte dich, gib uns offene Augen für die Menschen um uns her, die dich noch nicht kennen, die ihr Leben ohne dich führen, die in geistlichem Sinn in Dunkelheit sitzen und vielleicht auch ganz praktisch Dunkelheit leben müssen. Schenk, dass wir dann nicht unsere Münder verschließen, sondern dass du sie uns aufschließt, Herr, dass du unsere Münder aufmachst, dass du uns die richtigen Worte gibst, in aller Zurückhaltung und in aller Ja, in aller Liebe. Schenk uns, dass wir, wenn wir über dich sprechen, aus Liebe sprechen, dass wir nicht dem anderen eine Meinung aufdrücken wollen, sondern dass wir einfach wissen, das, was wir haben, ist so wertvoll und so wunderbar. Das müssen alle anderen wissen und auch hoffentlich annehmen. Jesus, wir bitten dich, schenk uns offene Augen für die Menschen um uns her, dass wir wegschauen von uns, so wie du deine Herrlichkeit verlassen hast, dass auch wir Opfer auf uns nehmen, um Menschen zu dir zu führen. Hab Dank, dass wir das an deiner Hand tun dürfen, dass du uns führst und leitest. Und geh du mit uns. Amen.